Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Trash Talks, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft im Jahr 2026. Und ich freue mich sehr, wieder an meiner Seite Tom Wilfer, Chefredakteur des Euviz.
Vielen Dank, liebe Julia. Auch wieder dabei, heute mit der Begrüßung, die wunderbare Julia Hobum, der weibliche Stern am männlichen Abfallhimmel in Deutschland. Schön, dass du dabei bist. Du bist ja hier in deiner Funktion als DGAW-Vorständin, aber du hast ja noch ganz viele andere Hüte auf. Und zum Jahresbeginn sind ja auch bei uns in der Berichterstattung bei Euviz viele Personalien. Aber welchen Hut hast du jetzt neu? Da war da auch.
Ich darf jetzt dieses Jahr Geschäftsführerin von der Kommunikationskampagne Batterie zurück sein, also Paragraph 18. Das ist ja der gesetzliche Auftrag der Rücknahmesysteme zu kommunizieren. Also die Bürger dazu zu informieren, was mit den Batterien passiert, wo entsorgt wird und. Dankeschön. Genau, dieses Jahr. Ich freue mich da auch sehr drüber und danke hier an dieser Stelle nochmal für das Vertrauen. Meiner Mitstreiter. Tom, ich muss dir jetzt aber nochmal ganz, ganz dringend ein ganz dickes Dankeschön nochmal aussprechen für dieses coole Weihnachtsgeschenk, was ich von dir bekommen habe. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir die Überschrift in dem LTB, also lustiges Taschenbuch, habe ich von Tom bekommen. Und da war eine Geschichte drin, Töne für die Tonne. Wäre auch ein cooler Name für unseren Podcast eigentlich gewesen.
Stimmt.
Und ich fand das so irgendwie so befremdlich, dass die alle über Recycling sprachen und Daisy dann auch so über wiederverwendbaren Schmuck. Und dann haben sie ja nicht gleich so viel vorweggreifen. Auf jeden Fall hat die Technik nicht funktioniert, die sie fürs Kunststoffrecycling entwickelt haben. Bist du da?
Chemisches Recycling oder was haben sie gemacht?
Nee, es war gegenüber Tonfrequenzen.
Ah.
Ja, es war über Tonfrequenzen. Wie bist du da drauf gekommen? Lesen deine Kinder LTB oder wie bist du drüber gestolpert?
In einer der, es muss unsere November-Folge gewesen sein, hast du gesagt, dass ihr gerne LTB lest bei dir zu Hause in der Familie.
Ja.
Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe geguckt, wo eine passende Geschichte zu finden ist.
Das ist ja cool. Also ich habe mich da so drüber gefreut. Ich habe es LTB verschlungen. Es steht auf meinem Nachttisch.
Sehr schön.
Danke.
Sehr schön.
Mit dem Poster drin, Trash Talk.
Zum Glück hast du kein Bild gepostet, wie ich es eingepackt habe.
Nee. Davon habe ich ja ein Foto gemacht, ja. Das
muss unter Verschluss bleiben.
Das bleibt unter Verschluss. Ich schwöre es dir. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ich war wieder nicht eingeladen.
Ja, das kommt dann zu den großen, runden Geburtstagen. Aber dafür bist du ja woanders eingeladen, bei einer anderen großen Feier in diesem Jahr.
Da freue ich mich so drauf. 100 Jahre. Wir dürfen noch nichts verraten, ne?
100 Jahre Euviz feiern.
Das dürfen wir jetzt doch verraten.
Ja, das 100 Jahre Euviz, das ist ja sogar schon auf unserer Homepage zu finden.
Genau, und ich habe das Save the Date bekommen und freue mich da schon riesig drauf, mit dir zu feiern, mit euch zu feiern.
Das wird super und da machen wir auch eine passende Podcast-Folge dazu, aber zu gegebener Zeit mehr dazu.
Auf alle Fälle.
Januar-Folge. Es ist schon wieder einiges passiert. Wollen wir mal loslegen?
Ja, vielleicht wollen wir mal mit dem spannendsten Thema, es hat ja auch für ziemlich viel Diskussionen zum Ende des letzten Jahres gesorgt und soll ja jetzt auch weiter heiß diskutiert werden, das ganze Thema Herstellerverantwortung im Textilbereich. Da hat ja der VKU ein Gutachten rausgebracht oder veröffentlicht, was ja dann für ziemlich viel Diskussionen gesorgt hat. Nicht nur beim BDE und bei Textil und Mode, sondern ich glaube auch generell so auf LinkedIn wurde das heiß diskutiert, wie gut oder nicht gut dieses Gutachten ist. Willst du was dazu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also der VKU.
Ich habe mich dazu geäußert. Ich habe mich dann halt schon zu geäußert auf LinkedIn. Das wollte ich jetzt.
Alles in Ordnung.
Unterschlagen.
Kann ich gerne übernehmen. Also der VKU hat ein Gutachten kurz vor Weihnachten veröffentlicht, wo es eben, wie gesagt, um diese EPR-Regelungen für Textilien geht, um die konkrete Umsetzung in Deutschland. Und aus diesem Gutachten wird eine zentrale Organisationsverantwortung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für die Altkleidersammlung abgeleitet. Hersteller sollen sich hingegen nur primär an der Finanzierung beteiligen und Parallelstrukturen durch Hersteller oder deren Systeme sind aus Sicht der Gutachterinnen weder erforderlich noch sinnvoll. Auch mehrere konkurrierende Producer Responsibility Organizations, also die PROs, werden als nicht praktikabel für die ökologische Lenkungswirkung bewertet und wie gesagt, die operative Rolle der Hersteller soll sich auf Finanzierung und Anreizsetzung beschränken.
Was das ganz spannend ist, weil ja eigentlich die PROs das Kernstück werden sollen auf EU-Ebene. Und da gab es natürlich dann auch direkt die Schelle von BDE. Ich glaube, das war der erste Verband, der sich dann geäußert hat und hat komplett der rechtlichen Interpretation des Gutachtens widersprochen. Aus EU-Recht lasse sich weder eine zwingende noch eine privilegierte Rolle der Kommunen ableiten. Da muss man dem BDE auch eindeutig Recht geben. Und der Verband plädiert entsprechend für ein privatwirtschaftlich organisiertes EPR, für alle, die es nicht wissen, Extended Producer Responsibility Modell mit Sammelhoheit bei den Herstellersystemen bzw. bei den PROs, also Producer Responsibility Organizations, und warnt vor Effizienzrisiken durch geteilte Zuständigkeiten. Das ist auch das, was wir ja gerade im Elektro-G entsprechend sehen, diese geteilte Produktverantwortung, die sich wahrscheinlich der VKU da wünscht und die eben entsprechend nicht aufgeht. Textil und Mode hat sich dann auch direkt geäußert und hat auch gegen das Gutachten, naja, nicht geschossen, beziehungsweise hat es eher für untauglich erklärt und kritisiert. Es geht gar nicht, dass die Produzenten zu reinen Zahlstellen degradiert werden, ohne ausreichende Steuerungsrechte, also Pay what they collect ist natürlich irgendwie nicht so der Ansatz, den die sich wünschen. Und die vorgeschlagene kommunale Sammelhoheit laufe auf ein kommunales Monopol hinaus damit und verkenne wirtschaftliche sowie europarechtliche Realitäten des Textilsektors. Zudem moniert Textil und Mode fehlende ökologische Lenkungsanreize durch pauschalierte Umlagen, waren vor steigenden Kosten und sieht keine Lösung für Ultra-Fast-Fashion-Importe aus Drittstaaten. Ja.
Also, wie das dann konkret umgesetzt wird, das werden wir, falls es da dieses Papier gibt, in der nächsten Folge dann auch nochmal diskutieren, aber auf jeden Fall im Laufe des Jahres noch weiter diskutieren. Ihr merkt schon, das ist wahnsinnig umstritten und da versucht jeder seine Pfründe zu sichern und da zu schauen, dass man die Verantwortlichkeiten entsprechend verteilt. Also bleibt auf jeden Fall spannend, bin ich mir sicher. Genau. Wollen wir zum nächsten Thema gehen, Julia?
Ja, natürlich. Wobei, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch wieder den Stakeholder-Dialog im April. Und heute ist ja auch was bei den Grünen los zum Thema Textil-EPR. Und unser Umweltminister Carsten Schneider postet dazu ja auch ganz viel auf Instagram. Also es ist halt eigentlich echt so das Thema gerade aktuell. Aber gut, jetzt kommen wir nochmal kurz zum Winter. Zum Winterpaket der EU-Kommission zur Unterstützung des Kunststoffrecyclings.
Genau, das war...
Also ich habe es durchgearbeitet. Du siehst hier, also die Hörer sehen es nicht. Ich habe es hier rosa.
Ja, genau. Das ist auch was
rosa markiert, also ich habe es gelesen. Es war gestern Abend. Danke.
Dann an dieser Stelle. Gut geschlafen dann oder hat sich das noch aufgewühlt, das Thema?
Ja, also ich habe da ganz intensiv noch drüber nachdenken müssen, wie ich mich da konstruktiv einbringe in dieses Winterpaket mit Maßnahmen zur Stärkung des Kunststoffrecyclings.
Ist so ein Weihnachtsgeschenk gewesen, glaube ich.
Ja, genau.
Die EU-Kommission am 23. Dezember veröffentlicht.
Es geht um das Ende der Abfalleigenschaft und ja.
Eine Stärkung des Kunststoffrecyclings wird zumindest angestrebt. Unter anderem auch wird angestrebt, dass es faire Wettbewerbsbedingungen geben soll, vor allen Dingen gegenüber Importen. Da beschweren sich europäische Recycler bzw. haben Befürchtungen, dass günstige Rezyklate oder vielleicht auch nur vermeintliche Rezyklate aus dem Ausland, aus Drittstaaten nach Europa kommen. Da sollen es Maßnahmen geben, wurden angekündigt von der EU-Kommission. Also Importe sollen stärker überwacht werden. Auch die Einleitung von Untersuchungen zum Schutz des Handels werden in Aussicht gestellt. Und ich zitiere ganz kurz den, muss ich ganz kurz gucken, Exekutivvizepräsident für Wohlstand und Industriestrategie der EU-Kommission, Stéphane Séjourné, wenn ich das richtig ausspreche. Und der sagt, wir werden den Binnenmarkt für kreislauffähige Materialien mit besonderem Schwerpunkt auf Kunststoffen stärken und die richtigen Voraussetzungen für einen ersten echten Sekundärmarkt in der EU schaffen. Genau, das sind die Ziele, die in diesem Weihnachtsgeschenk quasi veröffentlicht wurden oder angekündigt und angestrebt wurden. Teil dieses Winterpakets war auch ein Entwurf für einheitliche Abfallendekriterien bei Kunststoffen. Da gibt es dann ganz genaue Voraussetzungen, soll aber nur für Kunststoffabfälle gelten, die mechanisch oder physikalisch recycelt werden, also chemische.
Genau, es gibt ja dann gibt 5 Kriterien, also es gibt verschiedene Kriterien, die eingehalten werden müssen. Also zum einen, es muss ein geeigneter Kunststoffabfall als Input vorliegen oder eingesetzt werden. Zulässige Recyclingverfahren müssen angesetzt werden und eine ordnungsgemäße Behandlung muss sichergestellt werden. Was haben wir hier noch? Die im Entwurf definierten Produktqualitätsanforderungen sind einzuhalten. Ja, und der Hersteller des Rezyklats muss ein dokumentiertes Qualitätsmanagementsystem anwenden. Zudem ist für die Rezyklate eine Konformitätserklärung auszustellen, mit der bestätigt wird, dass alle Anforderungen eingehalten worden sind. Das finde ich auch fair und in Ordnung, damit das nicht Lücken gibt, bei denen man dann doch wieder ein Business draus machen kann.
Genau.
Also ich finde die Anforderungen fair. Ich finde sie auch völlig in Ordnung. Ich weiß, ich habe gar nichts mit Kunststoff zu tun, aber für mich sieht das erstmal fair aus und auch umsetzbar.
Und auch Importe aus Drittstaaten sollen denselben Anforderungen wie innerhalb der EU hergestellte Rezyklate unterliegen. Das muss natürlich dann auch entsprechend.
Das muss natürlich. Genau, aber das ist wieder der Vollzug gefragt, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass solche Kriterien eingeführt und dann auch vollzogen werden. Ja, und es gab natürlich direkt eine Reaktion vom BDE und vom BVSE auf dieses Geschenk. Kam das dann eigentlich noch direkt vor Weihnachten, also kam das dann noch letztes Jahr oder jetzt erst Anfang diesen Jahres, Tom?
Nee, das Winterpaket kam direkt vor Heiligabend am 23.
Nein, ich meine die Reaktion.
Ach so, die Reaktion, die gab es dann jetzt Anfang des Jahres.
Okay, also es gibt eine grundsätzliche Zustimmung, erstmal so Daumen hoch, aber fehlende Soforthilfen. Sowohl der Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft als auch der Bundesverband, also der BVSE, erkennen an, dass das Winterpaket der Europäischen Kommission die schwierige Lage der Kunststoffrecycler grundsätzlich adressiert. Also das Problem ist erkannt worden, wahrscheinlich vor allen Dingen hauptsächlich der Importe. Und übereinstimmend kritisieren aber beide Verbände, dass kurzfristig wirksame wirtschaftliche Entlastungen ausbleiben. Ich weiß, der Kunststoffmarkt, also ich finde jetzt gerade gar nicht so unglaublich im Film, ist der Kunststoffmarkt gerade so under pressure? Also ist das so schwierig gerade?
Nee.
Extrem.
Ja, günstige Rezyklate aus dem Ausland.
Ja gut, dann ist das natürlich nur ein langfristiges Ding, ne? Und dann ist auch die Frage, wie viel Atem haben die ganzen Verwertungsanlagen überhaupt noch, wenn sie eher ihr Material nicht loswerden? Das ist natürlich dann, kann ich total verstehen. Also auch das Thema hohe Energiekosten bleibt ungelöst. Das gilt natürlich, also hohe Energiekosten wird natürlich überall das Problem, aber hier ganz besonders. Volatile Preise für Neuware und eine schwache Nachfrage nach Rezyklaten, das muss natürlich massiv gefördert werden und muss auch stärker vorangetrieben werden, ja. Genau.
Genau, deswegen sieht auch der BDE ein zentrales Defizit darin, dass verbindliche europäische Vorgaben zur Beschaffung von Rezyklaten fehlen, auch in diesem Winterpaket fehlen. Ohne klare Bevorzugung von in Europa hergestellten Recyclingmaterialien drohe eine stärkere Erfüllung von Rezyklatquoten eben durch Importe aus Drittstaaten. Und da wären dann natürlich die europäischen Anlagen nicht mehr ausgelastet. Die Investitionen, die da getätigt wurden, wären umsonst gewesen. Und das hatten wir in unserer Berichterstattung auch sehr ausführlich im letzten Jahr, viele Kunststoffrecyclinganlagen in Europa geschlossen. Also da gibt es Zahlen, dass da doch im zweistelligen Bereich die Kapazitäten im zweistelligen Prozentbereich geschlossen wurden. Genau, also Forderungen von beiden Fänden eher nach kurzfristig wirksamen Anreizen bzw. Maßnahmen. vor allen Dingen für den Einsatz von Rezykladen und dass dann eine Nachfrage geschaffen wird. Genau. Das wäre dieses Thema. Dann hatten wir noch Remondes Übernahmen. Da habe ich berichtet oder haben wir berichtet, wie viele, ich muss gerade lachen, weil Julia macht Faxen, aber das können ja die Hörer nicht sehen. Remondes viele Unternehmen übernommen hatte. Manches läuft ja da auch so ein bisschen unter dem Radar, auch unter dem Radar des Kartellamts. Da habe ich für Euvid mal eine Übersicht gemacht, wie viele Unternehmen da übernommen wurden. Das kann man alles in ganz in Ruhe bei uns, bei Euvid Recycling nachlesen. Nachlesen kann man da auch eine kleine Meldung vom Jahresanfang, dass sich der größte deutsche Entsorgungskonzern beteiligen möchte am größten Player, Akteur auf Österreichs Entsorgungsmarkt. Aber da reden wir dann drüber, wenn das konkreter wird.
Also für alle Hörer da draußen, ich habe gar keine Faxen gemacht. Ich habe gerade nur schmunzeln müssen, weil ich mich komplett verlesen habe, was die Rubrik gemischtes Hack angeht. Ich habe gelesen, weiterer Fettberg in Lyoner Kanalisation. Und ich dachte, Lyoner Wurst. Ist natürlich Londoner Kanalisation. Ich musste gerade da so ein bisschen über meine Leseschwäche lachen.
Okay. Ja, da kommen wir auch gleich noch dazu.
Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich. Das ist ein tolles Thema.
Erste Folge des Jahres, Januarfolge, Ausblick aufs neue Jahr. Dann bietet sich natürlich auch ein Blick auf die Erwartungen der Entsorgungsbranche für 2026 an. Und da gab es eine Verbandsumfrage vom IW, Institut der Deutschen Wirtschaft. Und da zeigt sich, dass die Stimmungslage in der Entsorgungswirtschaft unverändert gegenüber dem Vorjahr und auch insgesamt dementsprechend verhalten ist. Genau.
Genau, also es gibt, und das glaube ich, kennen wir alle, es gibt eine wachsende operative Belastung, ein hoher bürokratischer Aufwand. Könnten wir jetzt nochmal kurz aufs Batteriegesetz kommen, aber das sparen wir uns heute vielleicht. Das reißt noch, die Wunden sind noch zu frisch. Was die Herstellerregistrierung und Bestätigung, ja, der Weihnachten war geliefert, ey. Dein LTW hat mich nochmal ganz kurz aufgeheitert, aber ansonsten war es das. Nein, also hoher bürokratischer Aufwand, der geht einfach nicht zurück. Eine weiter steigende Zahl von Batteriebränden ist immer noch nicht gelöst. Jetzt gibt es ja den runden Tisch. Da sitzen wir auch mit dabei, aber schauen wir mal, was da tatsächlich dann in die Umsetzung geht. Anhaltende Schwierigkeiten bei der Fachkräftegewinnung. Das Thema, Tom, haben wir, glaube ich, von Anfang an im Podcast gehabt. Das hat sich auch nie geändert. Sowie weiterhin hohe Energiekosten. Das hatten wir gerade schon. Das ist etwas, was, glaube ich, nicht nur die Entsorgungswirtschaft, sondern auch die Industrie ziemlich schwächt und auch ziemlich zurückwirft, wenn man sich das so global anschaut. Ja, also von daher, so rosig ist es nicht. Die Probleme sollten endlich mal gelöst oder angegangen werden. Und wir müssen mal aus dem Reden rauskommen. Das sagen wir natürlich jetzt hier im Podcast. Das ist natürlich richtig cool, ne? Aber wir kommen ja auch aus dem Reden raus. Nämlich ja. Bei der IFAD, ne?
Genau.
Da machen wir dann auch mal nicht nur reden, sondern auch zeigen.
Genau, das ist dann Anfang Mai. Schauen wir mal, wie es bis dahin gelaufen ist und wie die Stimmung dann ist. Aber im Moment ist sie noch eher gedämpft. Man erwartet in der Entsorgungswirtschaft insgesamt für 2026 eine konstante Produktion und stabile Umsätze, wobei man dann natürlich nach den einzelnen Bereichen differenzieren muss. In der Abfallsammlung könnte es leicht höhere Umsätze geben. In der Abfallbehandlung und Beseitigung dürfte das Niveau weitgehend stabil bleiben und die Erlöse im Recycling sollten sich nach den aktuellen Erwartungen wahrscheinlich rückläufig entwickeln, weil da halt auch die schwächeren Rohstoffpreise zum Tragen kommen und vor allem die tief haltende Industriekonjunktur. Andererseits, wenn ich Altmetalle angucke, Kupfer und auch die Edelmetallpreise, dann sind wir ja auf der absoluten Rekordwerten im Moment unterwegs. Und auch eine fortgesetzte Konsolidierung wird erwartet vom BDE. Die Zahl der Unternehmen dürfte demnach weiter sinken. Genau, Kunststoffrecycling ist unter Druck, das hatten wir eben schon besprochen. Und insgesamt wird in der Branche für das neue Jahr trotz der schwierigen Lage steigende Investitionen erwartet, aber da auch wieder eher in den Bereichen Abfallsammlung und Behandlung im Recycling eher nicht wirklich mehr Investitionen zu erwarten.
Ich höre deine Stimme so gern.
Das ist schön, das freut mich total.
Ich hoffe ja irgendwie, dass Christoph Haub unseren Podcast noch hört. Der hat ihn doch immer beim Laufen gehört, ne?
Ja.
Mit Abstand. Also wenn er
die
ihn
am
noch
meisten
hört.
Gehörte Folge im letzten Jahr.
Wie bitte?
Das war seine Folge.
Ernst?
Ja.
Echt?
Ja.
Wow. Guck mal, als ob ich es geahnt hätte, ne?
All-Time Top 5.
Das ist natürlich sehr, sehr cool. Weiter so. Warte, ich muss mich kurz, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles, ne?
Genau, also wir können noch gucken, was 2026 sonst noch so bringt, aber das hatten wir in der letzten Folge auch angesprochen.
Ja, warte, wir können ja mal gucken, wie 2026 so anfing. Ich war not amused. Meine Mülltonne ist stehen geblieben.
Oh,
und ich bin
Wintereinbruch im Norden.
Ja, und ich bin ständig hier überall in der Stadt ausgerutscht. Fand ich uncool. Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Also Hamburg-Korrespondentin J. Hobum berichtet, es war schwierig mit der Müllentsorgung in Hamburg zum Jahreswechsel.
Ja, wir hatten irgendwann echt die ganzen Säcke neben der Mülltonne stehen. Also und trotz, also und man kam auch die Straßen nicht lang. Also ich fand es sehr, sehr schwierig. Ich war, ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber man hatte ja in Hamburg eh das Gefühl, wenn so ein paar Flocken fallen, dann ist hier das totale Chaos angesagt, ne?
Nee, hier hielt sich alles in Grenzen, so wie immer.
Also hier war es wirklich aber heftig. Also hier war es wirklich, wirklich heftig. Noch nicht mal mehr meine Hühner sind noch aus dem Hühnerstall gekommen.
Wenn das, also das ist schon ein Zeichen dann. Also.
Ja, genau. Und jetzt wollen wir noch ganz kurz auf den Fettberg kommen.
Ja.
Ich finde die Überschrift Fettberg großartig.
In der Londoner, nicht in der Liona, sondern in der Londoner Kanalisation entdeckt.
Das ist so ekelhaft. Ich habe hier gestern mich hier die Gotenstraße lang gefahren und da hat vorne jemand aus so einem Restaurant auch einfach sein flüssiges Fett in den Gullideckel da gekippt.
Ernsthaft?
Ja, ich habe es zu spät geschnallt. Ich saß aber auch in einem Taxi. Wie ekelhaft ist das bitte? Also das ist wirklich abartig so. Und dieser Fettbär wiegt 100 Tonnen. Wir wissen immer noch nicht, wie viel ein Elefant wiegt, aber 100 Tonnen ist viel. Ich kann mir das überhaupt nicht merken mit dem Elefanten. Weißt du es noch?
Etwa 100 Meter lang, also nicht der Elefant, sondern der Fettberg.
Ja, aber weißt du noch, wie schwer der Elefant war? Wir hatten es doch schon mal in einer Folge, ich weiß es nicht mehr. Also das muss ja wirklich sich über Jahre angesammelt haben, oder?
Mhm. Der Klumpen aus verhärtetem Fett, Öl und anderen Abfällen wiegt schätzungsweise rund 100 Tonnen. Damit aber weniger als der im Jahr 2007 ebenfalls in London entdeckte Fettberg. 2017, nicht 2007. Genau, der hatte irgendwie 130 Tonnen. Deswegen gilt der aktuelle Fettberg auch als Enkel des damaligen Fettbergs. Ich frage mich jetzt, wie die Eltern sind, aber...
Hey, ganz ehrlich, ich glaube Fettberg... Ist mein Wort des Jahres. Ich habe es jetzt hiermit festgelegt. Es ist Fettberg.
Und eine Probe des damaligen Fettbergs wird sogar noch ausgestellt im Museum of London. Also wer jetzt nächstes Mal in London ist, einfach mal vorbeischauen. Gerne ein Bild schicken.
Hey, wenn ich in London bin, auf alle Fälle. Also generell, ich glaube, es ist allen klar, bitte keine Speisefette in den Abfluss gießen. Also man tut sich selbst da keinen Gefallen mit und der Kanalisation auch nicht. In eine Flasche umfüllen, wenn man echt unbedingt was frittieren muss, würde ich auch von abraten, auch für die eigene Gesundheit, aber einfach in eine Flasche abfüllen und wegbringen. Oder was ich ja immer grundsätzlich mache, ist meine Pfannen mit einem Papiertuch im Endeffekt auswischen und in den Restmüll tun. Übrigens auch nicht in den Biomüll. Da gehört es nicht rein. Guck mal, jetzt werde ich so ganz energisch und gucke schon so in unsere zweite Hälfte der Januarfolge. Ich hoffe, die Überleitung war in Ordnung, Steffi.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße, gehen raus. Aber jetzt, also ohne Witz, Tipp, und ich koche wirklich gar nicht. Das wird Tom in der zweiten Hälfte auch noch erfahren. Auch wenn Kochen Frauensache ist, es ist nicht meins. Ne, Tom?
Ich hätte jetzt wieder einen Spruch, aber das sorgt dann wieder für Ärger insofern.
Ah nein, komm, mach. Komm, nein. Du darfst auch was sein. Okay. Mm-mm. Also, von daher, ich glaube, also Fatback ist mein Wort des Jahres, aber einfach bitte keine Fette auch nicht ins Klo runterspülen. Das Klo muss schon genug ertragen.
Stattdessen jetzt dranbleiben, die zweite Folge hören, die zweite Hälfte der Folge hören.
Hälfte?
Genau. Warte,
ganz kurz noch, wir haben jetzt einen kleinen Musikeinspieler noch.
Genau.
Weil wir haben irgendwie, uns hat keine Geschichte erreicht, wir sind so ein bisschen traurig. Retten uns jetzt mit Musik in die zweite Hälfte dieser Folge.
Passende Musik.
Ja, finde ich schon. Also, dranbleiben.
Wir für Bio, wir sind ein Trio, nur du und ich und diese Welt. Wir für Bio, wir sind ein Trio, nur du und ich und unsere Welt. Was ist denn hier los? Ich sag, ich zieh los, ich räume auf und bin dann keiner Held. Wir für Bio, wir sind ein Trio, nur du und ich und unsere Welt. Wir für Bio, wir sind ein Trio, nur du und ich und diese Welt. Wir für Bio, wir sind ein Trio, nur du und ich und unsere Welt.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen und neuen Folge im Jahr 2026. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast dabei, und zwar Tanja Schweizer. Sie ist Sprecherin von Wir für Bio. Mit ihrer Kommunikationsagentur führt sie seit 2018 die mittlerweile bundesweite aktive Aufklärungs- und Informationskampagne für eine bessere Biomüllsammlung. Tanja, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Trash Talk.
Danke, dass ich hier sein darf, lieber Tom, lieber Julia.
Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich sehr, dass wir uns nach so langer Zeit wiedergesehen haben. Oder sehen, nicht wiedergesehen haben, sondern jetzt wiedersehen. Tanja, erzähl doch mal, wie alles begann. Wann fing es an? Wie fing es an? Wie kamt ihr eigentlich zu dem Thema?
Ja, das Ganze geht auf das Jahr 2017 zurück. Damals gab es 7 Abfallwirtschaftsbetriebe aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Allen voran Jens Ode, der damalige Geschäftsführer von GAP Umweltservice, also dem öffentlich-rechtlichen Entsorger im Kreis Pinneberg. Heute ist er Vorstandsvorsitzender. Ja, und man muss einfach so sagen, 2017 waren die Verschärfung des Düngerechts und die erhöhten Anforderungen an Kompost sozusagen noch in der politischen Diskussion. Aber die Betriebe, die damals dabei waren, haben gemerkt, dass wenn es den Betrieben nicht gelingt, die Qualität des Bioabfalls, also den Input, das, was in der Biotonne landet, zu verbessern und im Endeffekt die Menschen zu erreichen und deren Verhalten zu verändern, dass dann im Endeffekt eine Kreislaufwirtschaft für organische Stoffe, also für Bioabfall, gar keinen Sinn mehr macht. Und diese Betriebe, denen das klar war, die haben sich zusammengetan und gesagt, okay, wir gehen jetzt mal einen anderen Weg. Jeder kocht nicht sein eigenes Süppchen, sondern wir gehen den Weg einfach zusammen, frei nach dem Motto, gemeinsam können wir viel mehr schaffen. Wir haben alle die gleichen Probleme. Und dann hat man 2017 letztendlich ganz klassisch für eine Kommunikation, die man anstrebt, einen Pitch gemacht, Agenturen eingeladen. Und ja, wir haben uns mit Schweizer Media durchgesetzt. Und deshalb darf ich heute hier mit euch beiden sitzen.
Sehr schön. Also 2018 ging es los, vor allem im Norden, in Schleswig-Holstein und Hamburg, hast du gesagt. Und seitdem ist es aber deutlich gewachsen. Wie viele Kommunen ungefähr oder Einwohner deckt ihr jetzt mittlerweile ab?
Also wir sind insgesamt jetzt 90 Teilnehmer, das heißt 90 öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaftsbetriebe in ganz Deutschland. Und ja, man muss dazu sagen, es gibt, glaube ich, insgesamt über 400 in ganz Deutschland. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wie viele Menschen man erreicht. Mhm. Aber es ist schon eine ganze Menge. Also ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, weil ich nichts Falsches sagen möchte.
Alles gut, auf jeden Fall viele. Tanja, kannst du dich noch so an die allererste Aktion oder welche Aktion ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Vielleicht war es die erste, vielleicht auch eine irgendwie mal zwischendrin. Irgendwas, was dir auch noch mal so das Herz aufgetan hat für die Sache an sich?
Ja, für uns, sagen wir mal, als Also aus Agentursicht war natürlich das Kickoff damals was Besonderes. Wir sind ja tatsächlich an allen Standorten gleichzeitig gestartet und jeder konnte so ein bisschen überlegen, was er macht. Der eine hat nur eine ganz normale Pressemitteilung gemacht und sozusagen gezeigt, was letztendlich in der Kompostierungsanlage rauskommt. Also wirklich das verdreckte Produkt gezeigt. Die Flensburger haben zum Beispiel eine riesige, haben wirklich so eine riesige Ladung des Komposts mit den Störstoffen auf dem Marktplatz verteilt. Da konnten die Kinder dann mit diesen Greifzangen alles rausholen. Das war schon nicht schlecht, aber man muss ganz ehrlich sagen, so das, wo mir persönlich am meisten das Herz aufgegangen ist, ist unser Kampagnensong. Den haben wir 2018 geschrieben. Also wir als Agentur haben den hier auch in Kiel produziert mit einem bekannten Tonstudio und einem wundervollen Sänger, der Jahre zuvor bei The Voice of Germany den zweiten Platz belegt hat. Und wir durften dann tatsächlich im Tropenaquarium drehen mit einem Haifisch, der uns entgegengekommen ist. Das sind natürlich coole Momente. Holger Stanislawski hatten wir vor der Kamera, der mitgemacht hat bei dem Dreh. Das sind cool. So tolle Sachen. Ja. Ja, und natürlich was natürlich ganz besonders war, war natürlich der VKU Innovationspreis, den wir 2019 gewonnen haben. Ne? Also den haben wir von unserer heutigen Wirtschaftsministerin, von Frau Reiche, überreicht bekommen. Und da war ich auch noch echt jung und klein gefühlt. Und also ich hatte schon Schwierigkeiten, so die richtigen Worte zu finden in Berlin neben solch bekannten Persönlichkeiten. Und das war natürlich das Highlight für uns und letztendlich die Bestätigung, dass es absolut richtig war, diesen Weg halt gemeinsam zu gehen.
Ja, stimmt, da war Katharina Reiche noch beim VKU.
Ja, ganz
genau. Da hat man sich beim VKU noch drüber aufgeregt, dass sie offene Sandalen getragen hat. So High Heels, ich erinnere mich noch dran, bei einer Veranstaltung mal. Okay, Side Fact. Lass uns, also ich meine, du weißt, ich war ja damals auch Bereichsleiterin in Segeberg, bin ja ein riesen Fan dieser Kampagne gewesen. Was ich ja so toll finde, ist, es gibt ja sozusagen einen Schirm, mit dem man kommunizieren kann. Es gibt dieses Hashtag Wir für Bio und jeder kann das ja, du hast es ja schon richtig gesagt, kann das ja auf seine Art und Weise tun. Die Lübecker haben das anders gemacht als wir in Segeberg damals, weil halt auch einfach ganz andere Probleme Vorlagen. Jetzt geht es ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, nicht nur darum, die Biotonne sauberer zu bekommen, also eben keine Kunststofftüten mehr, ne, die man so aus der Gemüseabteilung kennt oder nicht mehr den Blumentopf, den man einfach mal mit reingeschmissen hat, sondern es geht doch eigentlich auch darum, den Restmüll vom Bioabfall quasi zu befreien, oder?
Das ist komplett richtig. Man muss aber dazu noch ein Stück zurückgehen. Wir haben damals bei der Konzeption der Kampagne ganz klar gesagt, unsere Hauptbotschaft wird immer sein, kein Plastik in die Biotonne. Das ist eine ganz grundsätzliche strategische Ausrichtung, die wir bis heute auch weiterfahren. Weil der Hintergrund ist eigentlich ganz einfach. Also in der Kommunikation braucht es A, immer eine ganz, ganz klare Botschaft und eigentlich auch eine Botschaft. Also wir können hier nicht 30 Botschaften gleichzeitig streuen, dann weiß der normale Bürger überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und man muss ganz klar sagen, ich muss mich erst um das Thema Qualität kümmern. Wenn die Qualität in der Biotonne stimmt, ja, wenn das, was da drin landet, wenn ich das gut verarbeiten kann in der Anlage, wenn nachher ein gutes Endprodukt dabei rauskommt, dann kann ich mich letztendlich auch um die Menge kümmern. Und das ist auch das, was wir letztendlich unseren neuen Mitgliedern sagen, die wir dazu bekommen. Leute, ihr müsst euch erst um die Qualität kümmern. Wenn die Qualität stimmt, und das ist bei vielen unserer Mitglieder so, dann können wir den nächsten Schritt machen. Und deshalb haben wir in der Kampagne definitiv auch das Thema Mengensteigerung drin. Das bespielen auch aktiv einige Mitglieder. Das tun aber nur diejenigen, die wirklich schon eine gute Qualität haben.
Ja.
Also wir sprechen da zum Beispiel von den Kollegen in Lübeck, die wirklich ganz vorne dabei sind. Lübeck, ein ganz lieber Gruß an Manfred Rehberg. Schade, dass er nicht.
Ja, auch. Schade auch.
Also die Lübecker sind immer noch eins meiner liebsten Mitglieder, weil die wirklich wahnsinnig viel tun. Na klar, die haben auch eine eigene Anlage. Da habe ich ein viel höheres Interesse. Die haben dieses Endprodukt da liegen, was natürlich auch irgendwie an den Markt soll oder zum Biobauern kommen soll, also der Kompost. Aber die Lübecker machen wahnsinnig viel und die sind auch wirklich Platzhirsche im Sinne von Wohnstrukturen, die deutlich schwieriger sind. Also ich rede hier vom Geschosswohnungsbau. Und da passiert wahnsinnig viel, auch in Kooperation mit der TU Hamburg. Also da laufen wahnsinnig viele Projekte. Man kann nur sagen, klar, Mengensteigerung ist wichtig, aber Klasse statt Masse. Ne? Also erstmal die Klasse, die Qualität, also Qualität vor Quantität, ganz klar.
Ja. Hat Manfred Rehberg, haben die Lübeck nicht auch angefangen, dieses Hashtag Wir für Bio wirklich auf die Abfallsammelfahrzeuge zu drucken? War das nicht sogar, sind die damit nicht sogar durch die Gegend gefahren?
Naja, das tun ja tatsächlich fast alle.
Also ich glaube, die haben angefangen, oder? War das nicht so?
Ja,
ich weiß es nicht mehr ganz.
Die Lübecker sind natürlich auch da ganz weit vorne. Die haben ihre komplette Flotte damals gebrandet. Die Lübecker hatten natürlich auch oder haben auch den großen Vorteil, dass sie ja ein städtischer Betrieb sind. Das heißt, sie haben zum Beispiel kostenlos damals die Werbeflächen, die sogenannten B-Seiten von den Bushaltestellen, von diesen beleuchteten Bushaltestellen bekommen. Und somit konnten sie halt wirklich alle drei Kampagnenmotive, die wir zum Start entwickelt haben, in der Stadt bringen. Und da gibt es so ein wunderbares Foto von diesem Motiv mit dem Jungen und also so eine Langzeitbelichtung, wie dann noch ein Auto vorbeifährt und im Hintergrund siehst du im Dunkeln dann das Holstentor. Und das ist so richtig malerisch. Das sieht man heute auch noch ganz oft auf unserer Webseite, weil ja, wunderschön. Da geht einem das Herz auf.
Tanja, du hast eben schon betont, dass Qualität das Entscheidende ist, zumindest am Anfang. Und einige Kommunen sind ja schon seit Anbeginn dabei oder ziemlich lang dabei. Wie könnt ihr denn Erfolgsparameter messen oder wie zeigt sich das? Ich könnte mir vorstellen, in den Fehlwurfquoten gibt es da spürbare Veränderungen oder wie messt ihr das oder die beteiligten Kommunen?
Ja, also das messen wir ganz klar über Bioabfallanalysen, also zumindest bei den Mitgliedern, die tatsächlich eine gemacht haben. Wir haben da drei, also ich kann so drei Beispiele nennen. Man muss dazu ganz klar sagen, die Betriebe, die natürlich mehr in die Offensive gehen, die nachher Tonnenkontrollen machen, die eine große Aufklärungsarbeit leisten, einen guten crossmedialen Medienmix haben und sozusagen eine hohe Reichweite erzielen, die sind natürlich immer erfolgreicher. Die Lübecker haben es geschafft, ihre Störstoffquote zu halbieren, also um 50% zu reduzieren. Und die waren vorher schon bei, ich weiß nicht, 2,3%, was natürlich für eine städtische Struktur der absolute Wahnsinn ist. Also es ist wirklich ein wahnsinnig guter Wert. Wir reden davon, dass in Deutschland viele zwischen 3 und 5% kommen wollen und noch weit davon entfernt sind. Ja, und natürlich der Kreis Pinneberg war auch sehr erfolgreich. Die haben auch ihre Störstoffquote um 50% senken können. Wie gesagt, und die Zahlen kommen alle aus Bioabfallanalysen. Was man zusätzlich sagen muss, dass die Tonnenkontrollen, die wir ja alle 2 Jahre bundesweit in der Gemeinschaft durchführen, auch starke Erfolge zeigen. Viele unserer Teilnehmer nutzen ein sogenanntes Ampelsystem. Das heißt, es gibt immer ein Feedback an der Tonne, also eine grüne Karte halt, wenn du es gut gemacht hast, eine gelbe, wenn dann zum Beispiel die kompostierbare Plastiktüte da drin ist. Das ist ja immer noch so ein Kommunikationsproblem. Und die rote Karte halt, wenn es wirklich, wirklich schlecht befüllt ist. Also da rede ich jetzt von Zigarettenstummeln, verpackte, abgelaufene Lebensmittel und so weiter. So, und die Teilnehmer, die wir haben, die führen ja diese Kontrollen mindestens 4 Wochen durch. Das heißt, in der Zeit kommt das Müllfahrzeug auf jeden Fall 2-mal. So, und wenn man dann sich anschaut, wie die Verteilung dieser Karten ist, dann haben wir da auch einen Rückgang der roten Karten um über 50% innerhalb dieser zweiten Abfuhr, die dann innerhalb des Zeitraums ist. Und ich sag mal so, ich habe viel mit Dr. Martin Idelmann gesprochen. Ich glaube, der ist euch auch ein Begriff. Und er kommt halt in seiner Auswertung für die EGW, also für die Entsorgungsbetriebe im Westmünsterland. Ich bin manchmal mit den Abkürzungen nicht ganz, es sind zu viele Teilnehmer, sorry. Er kommt halt zu dem Schluss, dass sich die Qualität des Bioabfalls generell nach den Kontrollen um 30% verbessert. So, also das ist sozusagen das, was er misst in den Anlagen.
Weil die Leute dann wieder erinnert werden, so, ach ja, stimmt, Genau. Also eigentlich ist es wichtig, dass man wie so eine Dauerschleife den Leuten im Nacken hängt, damit die nicht wieder in ihre alten Gewohnheiten zurückfallen. Merkt ihr denn eigentlich irgendwie auch so Veränderungen bei Feiertagen oder Urlaub? Oder was ja eigentlich auch nochmal ganz spannend wäre, wäre so regionale Unterschiede, weil das, ihr habt ja in Schleswig-Holstein gibt es ja auch so Urlaubsorte, also wo den Leuten auch, kennt man ja vielleicht auch manchmal von sich selber, ne Tom? dass man im Urlaub ist, in der Ferienwohnung. Ne? Da bist du, glaube ich, mit deinen Kindern ganz häufig, Tom. Und dann steht man da, Abreisetag, alles ist voll, ich muss aber los. Ich prügel das jetzt einfach mal in die Biotonne, ne Tom?
Nein. Und jetzt muss ich an.
Jetzt
muss ich
an. Jetzt reicht es ihm. Ich sag doch nein. Nee, aber so und dann, da ist ja diese Anonymität wesentlich größer, wenn ich jetzt irgendwie an also Lübeck gehört natürlich auch irgendwie mit dazu, aber auch so, ne, so du weißt, was ich meine, ist jetzt natürlich irgendwie nochmal anders als jetzt Kreis Pinneberg oder Siegeberg oder wherever sozusagen in Schleswig-Holstein. Gibt es da Unterschiede? Also Zeit, Region, städtischer, ländlicher, was habt ihr da für Erfahrungen?
Natürlich gibt es da Unterschiede. Also ich kann jetzt ja nicht direkt von meinen Erfahrungen sprechen. Ich bin ja kein Anlagenbetreiber und führe ja auch kein Entsorgungsunternehmen, aber ich bekomme natürlich die Zahlen von den Mitgliedern mit.
Ja.
Wir stehen in sehr engem Austausch mit dem ZVO, das ist der Zweckverband Ostholstein, also wirklich die absolute Urlaubsregion hier bei uns.
Genau.
Und natürlich ist das da ein anderes Problem. Natürlich. Also man kennt es ja selber. Es ist nicht die eigene Tonne. Es ist einem dann vielleicht auch eher egal, wenn dann nachher ein roter Aufkleber dran ist oder wenn die Tonne nicht geleert wird, weil man muss sie ja nicht selbst nachsortieren. Man ist ja dann schon im Auto und fährt nach Hause. Von daher, na klar, ist die Anonymität ein Problem. Und das haben wir natürlich in den stark tourismusgeprägten Regionen ebenso wie in den Regionen, wo wir, sagen wir mal, einen hohen urbanen Anteil haben, also eine starke städtische Struktur. Mit einer Mehrfamilienhausbebauung. Da ist das einfach eine ganz andere Herausforderung. Also da komme ich alleine mit den Tonnenkontrollen natürlich auch nicht so sehr weiter, muss man ganz ehrlich sagen, weil natürlich dieses Thema Anonymität, was du gerade ja so gut beschrieben hast, da jederzeit eigentlich vorherrscht. Nichtsdestotrotz haben wir uns von Hashtag Wiffe Bio auf die Fahnen geschrieben, dass wir das Thema angehen. Das heißt, also wir haben mit LQM eine Befragung durchgeführt, eine deutschlandweite Befragung im letzten Jahr und haben dabei zentrale Ergebnisse schon sozusagen herausgearbeitet. Und zwar braucht es letztendlich im Geschosswohnungsbau, das haben zumindest die Bewohner der befragten Häuser gesagt, ganz, ganz klare Anweisungen, Informationen, wie das Ganze laufen soll, Hilfen für die Küchen, weil letztendlich innerhalb der Küche beginnt das Thema Mülltrennung, ganz klar. Da muss auch mehr kommen von den Hausverwaltungen und von den, sage ich mal, Wohnungsbaugesellschaften. Also das ist das, was wir herausgearbeitet haben. Aber das heißt auch, dass sich die Arbeit der Abfallwirtschaftsbetriebe ändern muss. Also weil die Abfallwirtschaftsbetriebe können nicht sagen, das ist jetzt, das müsst ihr alles machen. Nein, man muss auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und wir werden deshalb in diesem Jahr mit 5 Pilotprojekten starten in Deutschland. Und das Ziel ist, anhand dieser unterschiedlichen Pilotprojekte mit unterschiedlichen Herangehensweisen im Hinblick auf Kommunikation, Betreuung vor Ort an den Anlagen selber, letztendlich eine Art also Maßnahmenkatalog zu entwickeln, der halt in bestimmten Regionen funktioniert. Aber man muss dann auch wiederum sagen, so ein Haus, also ein Wohnhaus mit, sagen wir mal, 40 Parteien ist was anderes als ein Wohnhaus mit 6 Parteien. Also das ist nicht so trivial, ne? Also
Ja, ist richtig. Ich glaube, Tom ist jetzt schon ausgeschaltet. Er hat gerade nur gehört, okay, in der Küche fängt's an. Was interessiert mich das dann als Mann?
Alle Klassiker.
Oh komm, ein Schuvi-Spruch. Ja. Ein Schuvi-Spruch musste ich jetzt mal bringen.
Das ist lustig, dass der Schuvi-Spruch kommt heute dann von der Dame und nicht vom Herrn.
Das ist hier Standard eigentlich. Das machen wir immer.
Ja, ich muss aber dazu auch mal ganz kurz sagen, wenn jetzt wieder jemand in die Verteidigungshaltung für Tom geht. Tom hat mich vorhin unnütz, fett und undiszipliniert genannt.
Die Hörer können es natürlich nicht sehen, wenn ich ihren Kopf schüttle. Das sind natürlich absolut Fake News. Aber so ist es.
Weil ich vor 12 ein Croissant gegessen habe. Das war so gemein, wirklich. Also, Nein, Tom, ich hab dich gern. So, wieder zurück zum Thema, weil ich finde das ja, also es ist ja, lässt sich ja auch so auf so viele andere Stoffströme auch übertragen, ne? Wenn man an Textilien denkt, wenn man an generell, wenn man an die Biotonne oder an die Tonne, an den Wertstoffsack denkt, gelben Sack, Wertstofftonne, das lässt sich so gut übertragen auf andere Fraktionen. Seid ihr denn auch mit anderen Kampagnen im Austausch eigentlich? Also zum Beispiel Batterie zurück. Da bin ich ja jetzt seit diesem Jahr Geschäftsführerin. Also man könnte da ja mal reden. Aber jetzt so, um das auch zu bündeln, die Power, die ihr habt?
Also tatsächlich, hiermit kommt meine Kontaktanfrage. Wir tauschen uns zur Batterie zurück gerne nochmal aus. Da gibt es tatsächlich noch keine Überschneidung. Ja klar, sind wir mit anderen Kampagnen in der Kommunikation, ganz besonders natürlich mit Mülltrennung wirkt. Das ist ja sozusagen klar. Das Pendant der Privatwirtschaft.
Schöne Grüße an Axel.
Genau, liebe Stelle. Grüße an Axel. Axel weiß auch, wie schwierig das ist im Geschosswohnungsbau. Ja. Da haben wir uns schon mehrfach ausgetauscht. Wir haben da auch noch nicht den Fahrplan, er auch nicht. Es wird auch noch dauern. Mit den anderen Kampagnen sind wir natürlich, also was heißt mit den anderen Kampagnen? So viele sind da jetzt ja nun auch nicht mehr. Also Mülltrennung wirkt, ist ja schon das Größte. Die Aktion Biotonne Deutschland, da sind wir natürlich auch irgendwie im Austausch, wobei das wird vom Aktionsradius da tatsächlich etwas geringer. Was man sonst sagen kann, wir sind natürlich als Agentur ganz stark im Bereich der Kreislaufwirtschaft unterwegs. Wir haben noch die Initiative Wir lieben Recycling. Die ist allerdings auf Schleswig-Holstein begrenzt. Da haben wir angefangen 2019, als damals letztendlich in Bezug auf LVP von der Sacksammlung auf die Behältersammlung umgestellt worden ist. Und inzwischen ist das tatsächlich ein Zusammenschluss, der sich um alle Fraktionen kümmert. Da geht es um Kunststoffe, da geht es um PPK, da geht es um Bioabfall natürlich auch. Wobei hier der Schwerpunkt mehr tatsächlich auf der Umweltbildung liegt. Also der größte Austausch findet tatsächlich mit Mülltrennung wirkt statt, das muss man schon sagen.
Ja, und in Zukunft natürlich auch mit Batterie zurück.
Ja, natürlich.
Das ist ganz klar.
Von Batterie zurück nochmal zum Bioabfall zurück. Mhm. Sorry, Julia, du?
Ne? Ja, bist du wieder dabei, Tom?
Ja, ich bin wieder dabei.
Weil der Tom ist ganz beeindruckt von uns beiden. Nein, eher von dir.
Natürlich.
Nein, das glaube ich nicht.
Doch.
So, jetzt nochmal zum Thema hier, kann ja wohl nicht wahr sein. Du hast es eben schon mehrfach so im Nebensatz angesprochen und Julia, glaube ich, auch, Bioplastikbeutel. Und da habe ich das Gefühl, da ist es bei der Kommunikation besonders schwierig, wenn ich vor allen Dingen meine Nachbarn, die auch meine Biotonne mitnutzen, so anschaue, da ist auch auf unserer Tonne ein großer Aufkleber, auch keine kompostierbaren Beutel einwerfen. Das klappt nicht so richtig. Wie sind da eure Erfahrungen und kannst du noch mal ganz kurz auch für die Hörer, die es nicht wissen, erklären, warum das ein Thema ist für viele Betriebe?
Ja, das hängt natürlich mit der Novelle der Bioabfallverordnung zusammen. Man hat sich damals, also die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsbetriebe haben sich gewünscht, dass man diese Bioplastikbeutel aus der Bioabfallsammlung rausnimmt, genauso wie man das letztendlich auch mit Besteck und, weiß ich nicht, Essensschalen aus Bioplastik gemacht hat. Leider hat man das nicht geschafft, so fasse ich das jetzt mal ganz kurz zusammen. Und das Problem ist letztendlich, also da wird es auch tricky, muss man einfach sagen, weil kompostierbar ist in dem Sinne, auch, also als Deklaration auf diesem Produkt eigentlich eher so ein Marketingversprechen und weniger Anlagenrealität. Das heißt, in der Praxis haben diese Beutel, die natürlich vielleicht im Haushalt ganz schön sind, weil der Bioabfall dann nicht so stinkt. In der Anlage haben sie einfach nicht genug Zeit, um sich zu zersetzen. Und die Anlagentechnik wird einfach immer besser. Das wisst ihr beide besser als ich. Und deshalb haben die Beutel einfach nicht genug Zeit, sich zu zersetzen. Und wir von Hashtag Wir für Bier haben das auch ganz praktisch gesehen. Und zwar, wir haben in Lübeck schon mehrfach Versuche gemacht, Da war der Verbund kompostierbarer Produkte, die heißen jetzt anders, die haben sich irgendwie umbenannt. Sorry, weiß ich nicht, müsst ihr recherchieren. Die waren echt verdattert, wie schlecht diese Tüten doch alle funktionieren, weil die sich halt tatsächlich nicht zersetzt. Es gab den PLA-basierten Beutel, der sah ganz gut aus. Da sah das dann nachher aus wie so grüne Kreide in dem Bioabfall in Lübeck. So, aber wo es zum Beispiel gar nicht funktioniert hat, und das war ganz interessant, weil da waren wir mit RTL bei der Nachhaltigkeitswoche unterwegs, und zwar in der Anlage der EcoWest in Warndorf, in der Kompostanlage, und da war gar nichts weg. Da war wirklich nichts weg. Und das ist natürlich irgendwie scheiße, sage ich jetzt mal. Das ist scheiße für die, oder es ist suboptimal, so ist schöner, ne? Wir wollen ja vernünftig sprechen. Es ist suboptimal auf der einen Seite für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsbetrieb, der natürlich kommunikativ ein echtes Problem hat. Ja, also erstens sind die Beutel von der Bioabfallverordnung zugelassen. Dann gibt es sie im Supermarkt. So, dann steht da auch noch kompostierbar drauf. So, ich meine, das ist natürlich echt schwierig für die Kommunikationsarbeit, die der Entsorger leisten muss. Auf der anderen Seite ist es total tricky für den Bürger, der denkt sich doch, geil, steht kompostierbar drauf, das wird ja funktionieren. So, aber funktioniert halt nicht. Das ist halt blöd, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, diese, ich nenne es jetzt einfach mal, Verwirrung ist irgendwie dann auch Geschäftsmodell, würde ich sagen. Also es gibt halt einfach starke Branchenverbände, die halt in Brüssel sehr aktiv waren, dass diese Beutel halt immer noch als Lösung kommuniziert werden. De facto oder in der Wahrheit sieht es halt anders aus. Entweder zersetzen sie sich nicht oder sie werden sogar, und das ist doppelt ärgerlich, werden sogar vorher aussortiert. Und das heißt, und gehen dann in die Verbrennung. So, genau. Und da fragt man sich doch so, was.
Weil der Beutel bleibt ja nicht im Ganzen. Wenn der reißt, da sieht man, da steht ja nicht mehr auf jedem Fetzen drauf, ich bin kompostierbar. Was ist denn dann deine Empfehlung? Also ich stehe jetzt in der Gemüseabteilung und, also ich meine wahrscheinlich am besten so ein wiederverwendbares Netz, was ich mir mitbringe. Jetzt habe ich das aber vergessen, weil so bin ich halt. Ich hab echt solche Dinger richtig viel zu Hause und ich vergesse die immer. Das ist so schlimm, weil man geht ja dann auch mal spontan und ich habe sowas auch nicht im Auto. Natürlich genauso wie der Einkaufschip nicht. Also ich renne da jetzt rein und jetzt habe ich die Auswahl zwischen diesen Papiertüten und den dünnen Kunststofftüten. Oder nehme ich einfach am besten gar keine Tüte.
Meinst du jetzt, also erstens fühle ich mit dir, ich habe solche Beutel auch nicht beim Einkaufen dabei. Das ist... Da sind wir uns wohl ähnlich. Meinst du jetzt diese Tüte, um letztendlich deinen Einkauf nach Hause zu transportieren?
Nein,
oder
nein,
für die Biotonne meinst
du? In der Gemüseabteilung. Nee, in der Gemüseabteilung würde ich jetzt eher erstmal wahrscheinlich die Papiertüte nehmen. Die wird ja auch dann abgezogen bei der Waage. Kann man ja angeben.
Ja, kann man. Man kann aber auch lose mitnehmen. Also ich nehme zum Beispiel mal lose mit. Aber mein Gott, das kann ja jeder machen, wie er will. Mein Gott, er soll auch eine Plastiktüte meinetwegen mitnehmen. Wenn die danach in der richtigen Tonne zu Hause landet, würde ich da ja keinem Menschen irgendwie irgendwas vorschreiben wollen. Ja, also wie man jetzt seine Einkäufe nach Hause bringt. Idealerweise natürlich in der Tüte. Aber wenn man sie nicht dabei hat, weil man so schusselig ist wie wir zwei, dann packt man entweder das so in den Wagen oder nimmt eine Papiertüte oder eine Plastiktüte. Hauptsache, die Tüte landet nachher in der richtigen Fraktion, also in dem richtigen Behälter.
Ich würde eher sagen, wir sind auf andere Dinge fokussiert. Also okay, aber prinzipiell, ich meine, man kann das ja auch vermeiden. Ich bin kein großer Fan von diesen Kunststofftüten, weil die auch schnell reißen. Also ihr Lieben, macht's einfach ohne Tüte.
Ja, klar. Am besten ist immer gar keine Tüte. Auch natürlich für die Bioabfallsammlung. Ne? Also da ist es auch so, die Papiertüten zersetzen sich auch nicht so super klasse. Das muss man auch ganz klar sagen. Das hat sich bei den Versuchen auch gezeigt. Also, ja.
Und der Spruch war gerade so doppeldeutig. Das geht so gar nicht.
Wieso? Was habe ich gesagt?
Nee,
deiner.
Meiner war so doppeldeutig.
Ach, das lockert. Ach so, jetzt habe ich es gecheckt. Ja, das lockert die Folge doch auch.
Na gut. Meine Oma hat immer die Kartoffelschalen auf eine Zeitung geschmissen und die mit in die Biotonne geschmissen oder auf den Kompost. Darf ich das?
In die Biotonne ja, auf den Kompost wäre ich vorsichtig.
Okay, werde ich meiner Oma ausrichten. Die ist mit 100 Jahren noch lernfähig. Habt ihr das eigentlich auch schon mal erlebt, Tanja, dass Biotonnen, dass es auch zurückgeht? Also, dass man einfach sagt, okay, wie. Die Kampagne Hashtag Wie für Bio hat es durch die ganzen Stichproben bewiesen, wir bekommen es in der Region einfach gar nicht hin. Lasst uns da keine Biotonne mehr aufstellen, sondern direkt einfach einen größeren Sammelbehälter für Restabfall. Also quasi nicht umgekehrt, sondern einfach im Sinne der Qualität zu sagen, das macht keinen Sinn. Das versaut uns die ganze Sammlung.
Also ich würde jetzt ja gerne behaupten, dass es nicht so ist, aber natürlich hat es das auch schon gegeben. Das hat unterschiedliche Hintergründe. Also wir haben ja mit der Einwanderungswelle, die wir gehabt haben, an bestimmten, sagen wir mal, wenn es so auf die Erststationen sind von Menschen, die in dieses Land kommen, da gibt es andere kulturelle Hintergründe. Da hat man anfangs versucht, im Landkreis Karlsruhe zum Beispiel, wirklich zu trennen. Man ist also, sagen wir mal, auch Bioabfall zu trennen. Und man hat ganz schnell zum Beispiel in der Realität gemerkt, das funktioniert nicht. Ja, da gibt es dann eine Wertstofftonne und eine Restmülltonne und mehr nicht. In schwierigen urbanen Strukturen mit wirklich starken kulturellen Differenzen, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, weil ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte, da kann es schon vorkommen, dass man wirklich merkt, okay, das mit der Biotonne funktioniert nicht. Wir vergrößern das Restmüllvolumen und ziehen die Biotonne ab. Man muss aber auch ganz klar sagen, es gibt zig Beispiele, bei denen es halt funktioniert hat. Also ich kann da nochmal auf die Lübecker hinweisen, die haben mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, das ist die Trave, haben die ein ganz tolles Projekt gestartet. Da stand man nämlich auch vor der Entscheidung, was machen wir jetzt? Ziehen wir die Behälter an den Wohnanlagen ab oder nicht? So, und man hat es geschafft, die Biotonne dort zu etablieren, und die Trave spart jährlich oder hat im ersten Jahr natürlich nur, langfristig spart sie natürlich nicht, haben die einen hohen sechsstelligen Betrag einsparen können, weil sie eben die Biotonne nicht abgezogen haben, sondern im Gegenteil das Restvolumen stark verringert haben, was natürlich zu einer starken Einsparung hinsichtlich der Abfallgebühren führt. Wobei, noch ein kleiner Hinweis, in Lübeck ist die Biotonne umsonst. Ich weiß nicht, wie es vierrädrig ist, aber die normale Biotonne ist in Lübeck tatsächlich kostenlos. Da ist dann natürlich der wirtschaftliche Faktor noch um einiges höher. Ne?
Aber die haushaltsnahe Getrennsammlung für Biomüll ist doch auch Gesetzeslage. Insofern, ich meine, ja, du lachst, es halten sich einige Kommunen ja nicht so richtig dran, aber.
Ja. Ich glaube, hier in Ortensen oder so, also wo es richtig dicht besiedelt ist, da ist doch dann immer der Grund, wir haben keinen Platz für eine Biotonne.
Ja, aber da muss man auch wieder sagen, das wäre so ein Wunsch meinerseits in Richtung Politik, ja. Also, dass man wirklich ein flächendeckend einheitliches System einführt. Und das ist ganz, ganz, ganz ehrlich die Pflichtbiotonne. Ja. Weil man muss sich das, also der NABU beschäftigt sich ja sehr, sehr stark mit der Thematik. Da gibt es ja, das kennt ihr auch, jährlich diese Karte, wer mogelt sich raus, wer macht hier ein Bringsystem. Trier war doch auch da ganz groß vor ein, zwei Jahren in den Medien, weil die da diese Behälter hatten, wo ich dann meinen Bioabfall in der Papiertüte auf dem Fahrrad oder im Auto selber mitnehmen muss, um ihn
wer
dann...
Wer das wohl macht.
Ja, da wirst du lachen. Es gibt wirklich tatsächlich Menschen, die das machen. Wir betreuen ja als Schweizer Media auch den Landkreis Karlsruhe. Und da hat man zum Beispiel erst 2021 die getrennte Bioabfallsammlung eingeführt. Das muss man sich mal vorstellen. Echt, das ist seit 2015 Kreislaufwirtschaftsgesetz vorgeschrieben, dass ich das machen muss. So, um nochmal so ein paar Player mit reinzugeben. Dann gab es natürlich eine Analyse von wem sonst, von Econom. Und Econom kam dann zu dem Ergebnis, dass es doch klug wäre, ein sogenanntes Kombisystem einzuführen. Soll ich das System hier mal überlegen, was das ist? Erstens habe ich die Möglichkeit natürlich zu kompostieren, weil ist auch Quatsch. Ich kann nicht alles kompostieren, aber das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Dann gab es das Bringsystem, das gibt es auch immer noch. Das Bringsystem ist sozusagen kostenlos. Dazu sage ich gleich auch noch was. Das heißt, du hast so einen 20-Liter-Mayo-Eimer, den du irgendwo zu Hause bei dir in der Garage, auf dem Balkon, keine Ahnung wo hast, wo du dann deinen Bioabfall sammelst, und dann hast du so kleine Papiertüten oder Kunststofftüten, und das musst du dann zum sogenannten Grünsammelplatz bringen. Die haben so viele Grünsammelplätze, also wo du halt dein Gartenzeugs hinbringst, so. Und pass auf, und was kostet, ist die Biotonne. So, also die Biotonne ist gebührenpflichtig, das Bringsystem ist umsonst. So, aber das ist das Lustige, also erstmal, die Inhalte, die tatsächlich über das Bringsystem gesammelt sind, sind von wahnsinnig hoher Qualität, weil natürlich diejenigen, die es wirklich machen, die nicht nur sagen, ich mache es, sondern die es wirklich machen, die machen es natürlich mit einer hohen Sorgfalt. Ja, also die Qualität im Landkreis Karlsruhe ist gut, aber du musst ja auch ganz, der Anteil des Bioabfalls in der Restmülltonne ist natürlich trotzdem noch wahnsinnig hoch, weil wer sagt dir denn, dass jeder, der gesagt hat, ich nehme das kostenlose Bringsystem, dass der auch wirklich trennt? Das der kontrolliert ja, ja keiner.
Klar, ne? Klar, aber. Aber ich habe jetzt nochmal jetzt, ich meine, du hast gerade so, ich bin zum Glück nicht eingefroren, aber ich habe ja gerade sehr irritiert geguckt.
Ja.
Weil jetzt da sich wieder wahnsinnig viele Fragen auftun. Ja. Macht das denn überhaupt wirklich ökologisch Sinn? Also, wenn du das Gesamtsystem betrachtest und ich für einen kleinen 20 Liter Bio, hier Mayo, Bio-Dings da quasi nach, keine Ahnung wie viel Kilometer fahre, ist es doch, dann fahre ich doch viel mehr Benzin. Also ich denke gerade an die Biotonne meiner Mutter. Meine Eltern haben ein Ferienhaus im Allgäu, im absoluten Nirgendwo. Wirklich nirgendwo. Zwischen ganz vielen Bauernhäusern. Und meine Mutter ist auch so eine totale Verfechterin der Getrennsammlung und Biotonne und. Super geil. Und dann hat sie da für das Ferienhaus eine Biotonne bestellt. Und dann ist dieses Abfallsammelfahrzeug, musst du rückwärts den Berg hochfahren, hat diese kleine Tonne, also. Und die war ja dann auch meistens leer, weil meine Eltern sind ja gar nicht immer da. Und es wird ja nicht angezeigt, ob meine Eltern da sind oder nicht. Und dann ist dieses riesen Abfallsammelfahrzeug für diese, ich glaube immer, das macht überhaupt gar, ökologisch macht das doch gar keinen Sinn. Wenn du das Gesamtsystem betrachtest.
Das, was du jetzt sagst, ist halt hauptsächlich in einigen Gebieten natürlich das Problem. Die Struktur ist so stark ländlich, dass man sich dann überlegt, okay, macht das wirklich Sinn, da ein Müllfahrzeug zu betreiben? Aber ich bin ganz ehrlich, die Restmülltonnen werden ja auch eingesammelt. Also sprich, da muss man einfach,
ja.
Da muss die Disposition besser arbeiten, da muss es andere Mittel und Wege geben. Ne? Also,
das meine ich gar nicht. Aber wenn ich jetzt als Privatmensch mit meinem Auto, mit meinem SUV, extra für 20, mit einem 20 Liter. Ich meine, ich fahre ja nicht mit einem Kompensator.
Also, du fährst nein, also ein SUV.
Nein, ich fahre kein SUV. Aber im ländlichen Raum nutzt man die ja eher, würde ich mal machen.
Sehr gut gerettet.
Gerade so, ne?
Ja.
Ich fahre jetzt also mit meinem riesig schweren SUV, diesen 20 Liter Mayo-Eimer. Ich fahre doch nicht mit einem SUV. Wir sind doch noch nicht zurück in die Zukunft.
Ja, also du, keine Frage, aber ich habe die Regeln nicht gemacht.
Flugskompensator, aber nicht.
Wir können ja den Ball da zurückspielen an Ökonom, was sie denn damals gemacht haben. Ich weiß noch, als ich mir dieses 60-Seiten-Konzept damals durchgelesen habe und ich habe gedacht, Leute, aber man hat sich in gewissen Gebieten, und das ist das, was sozusagen schon lange so geht, in gewissen Regionen, verwehrt man sich der getrennten Bioabfallsammlung, ja, und geht so, sag ich mal, so ein Zwischenweg. Ne? Also es wird schon als getrennt akzeptiert, wenn ich dieses Bringsystem habe oder eine freiwillige, ja, Biotonne. Das ist aber, also man sieht ja, was dann passiert. Ne? Also da ist die gesetzliche Vorgabe nicht streng genug. Und deshalb wäre mein Wunsch an die Politik zu sagen, so, gibt jetzt überall eine Pflichtbiotonne, Schluss mit dem Spielkram. Da müssen wir auch nicht mehr solche Beiträge aus Trier im Fernsehen angucken, wo die arme junge Pressesprecherin da vor die Kamera gezerrt wird und im Endeffekt überhaupt nichts dafür kann, dass sich Trier für dieses Schwachsinnssystem entschieden hat. Mhm. So, da braucht es Regelungen und da muss man einfach sagen, da hat der NABU absolut recht, wenn er sagt, Leute, das kann so nicht sein. Also die kommunizieren das ja schon seit Jahren, dass das einheitlich sein muss. Und dann ist es auch vorbei mit diesem, bei uns darf dies in die Biotonne und bei uns darf das in die Biotonne. Warum kriegen wir kein einheitliches System hin? Ne? Also
ist ja eh viel einfacher, wenn ich von A nach B ziehe und genau direkt weiß, wie es funktioniert. Ne? Das ist ja auch mit der Beschriftung, mit dem Logo. Deswegen ist das ja auch toll, weil alle das Logo benutzen, weil ich kenne es einfach. Und ja. Wie viele Sprachen habt ihr eigentlich? Also wie viele Sprachen übersetzt ihr eigentlich?
Oh, ich glaube, ungefähr 10.
Ja, das ist ja auch schon was, ne? Und sowas ist ja, glaube ich, wahnsinnig gut. Ich meine, ganz ehrlich, das interessiert die Leute ja eigentlich sowieso am Ende des Tages leider herzlich wenig. Ich meine, das, was uns im Kopf geblieben ist, aus Riders wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ne? Das ist irgendwie in meinem Hirn eingebrannt. Aber zur Abfallsammlung, das ist ja das, glaube ich.
Also wir sind beide schon so alt. Ich kenne das nämlich auch noch als Rider. Das war fies, ne? Von ihm. Ja, es war fies.
Ich habe gefragt, okay. Also. Ich war nur überrascht, wie sie das noch, also wo sie das aufgeschnappt haben kann.
Also außerdem gibt es immer so eine Jubiläumsvariante jetzt zu Stranger Things. Da ist doch auch noch Ryder, ne? Kennt ihr das nicht, die Serie? Okay. 80er Jahre, Mann.
Dankeschön, du bist sehr lieb. Also, Tom, ich weiß nicht, ob ich in diesem Jahr noch mit dir weiter zusammenarbeiten möchte. Und das sage ich schon in der Januarfolge.
Entschuldigung.
Nein, vor allem jetzt, wie wir sagen, jetzt freut sich der ein oder andere Hörer. Cool, dann frage ich jetzt den Tom, ob er mit mir den Podcast macht. Nee, so läuft das nicht.
Das dachten wir natürlich nicht. Was, wenn wir ganz kurz den NABU angesprochen haben, die Ergebnisse, was natürlich da auch immer eine Rolle spielt, bei den einzelnen Kommunen, Landkreisen, wie auch immer, öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, was die für Anlagen haben. Und wenn wir gerade das Beispiel Trier haben, dann ist man halt in der Anlage darauf angewiesen, dass der Restmüll, die Restmüllmenge nicht unbedingt kleiner wird.
Ja, das ist generell immer das Problem, ne? Also wir haben hier unterschiedliche Interessenslagen. Also ist ja natürlich ganz klar, also das, was an Menge an Restmüll idealerweise in die Anlage reinkommt, das soll natürlich auch weiterhin bleiben. Aber man muss da ganz ehrlich sagen, dass das ist einfach nicht... Also ich kann das wirtschaftliche Interesse verstehen, klar, die Anlage soll gut gefüllt sein, aber man muss sich auch vorstellen, ich brauche eine viel höhere Temperatur, um letztendlich den Bioabfall, der ja nass und ekelhaft ist, den zum Laufen zu bringen. Also effektiv ist es natürlich nicht, aber klar, wirtschaftliche Interessen bestimmen ja natürlich auch das Handeln vieler, so möchte ich das mal vorsichtig formulieren. Und na klar hat dann auch, sagen wir mal, der Anlagenbetreiber in einer Region ein Interesse, dass die Restmüllmenge gleich bleibt. Und nicht nur, weil sich jetzt der Bioabfall sozusagen langsam auf den Weg macht in die Biotonne, dass er weniger Material zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist ganz klar. Also da, das ist so ein bisschen, das ist, wie soll ich das, wir leben es gerade, wir erleben diese wirtschaftlichen Thematiken gerade auch auf der ganz großen Bühne. So ist das Leben, würde ich sagen.
Das ist übrigens ein schöner Link nochmal in unsere Dezember-Folge.
Wieso?
Da hatten wir Waste hier. Das ist eine optische Erkennung in Müllverbrennungsanlagen vor einem Bunker zu Gast.
Ja, cool. Wir
gucken sich die Zusammensetzung an. Also kann ich dir nur empfehlen. Ich geh mal stark davon aus, dass du sonst alle Folgen von uns gehört hast.
Natürlich. Also jeden Tag. Ja, morgens. Ich höre kein Radio mehr, ich höre nur noch euch.
Wir wollen weiser.
So viele Folgen haben wir gar nicht.
Oh, Tom, ey, vor allem bist du ja wirklich, Tom Wilfer ist hier mit Abstand der schlechteste Vertriebler ever. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Echt? Ich finde uns gar nicht langweilig. So.
Nein, ich meinte ja nur, weil wir gar nicht so viele Folgen haben. Aber gut. Entschuldigung. Julia,
angenommen. Also du siehst, das Thema ist, ich finde ja, Kommunikation im Abfallbereich ist ja das Kernthema, weil wenn die Leute nicht wissen, wohin, sondern auch immer nur Verbote bekommen, dann ist es natürlich super schwierig, das dann in die richtigen Bahnen zu lenken, dass der Bioabfall nicht irgendwo dann doch an der Autobahnraststätte daneben gestellt wird und, weil man nicht mehr weiß, wohin mit dem Druck. Was wünschst du dir? Wie soll es weitergehen? Vielleicht ist noch so ein kleiner Ausblick, Tanja. Wohin wollt ihr? Ihr wollt die Weltherrschaft übernehmen, aber jetzt vielleicht erstmal für 2026?
Nein, die Weltherrschaft wollen wir natürlich nicht. Das ist nicht unser Ziel. Hashtag Wir für Bio hat, glaube ich, noch einige Aufgaben zu erledigen. Es geht darum, dass wir natürlich die neuen Mitglieder, die wir haben, weiterhin voranbringen und dass wir wirklich tatsächlich, wenn wir das Qualitätsthema gut beackert haben, und das muss man ganz ehrlich sagen, das muss, wie du gerade schon gesagt hast, Kommunikation muss immer und immer und immer wieder stattfinden. Ja? Und genauso muss es auch sozusagen, muss das Bewusstsein immer wieder angesprochen werden. Dafür sind ja die Tonnenkontrollen gut, um das Thema immer wieder ins Bewusstsein der Leute zu holen, um damit dieses Thema halt auch wirklich sie selber betrifft, ne? Dass man nicht so denkt, ja, gut, ist eine Tonne irgendwo in dem und dem Kreis. Nein, krass, ist meine eigene Tonne, die nicht geleert wird, ja. Und das muss halt einfach auf der Agenda stehen bleiben. Das predigen wir unseren Mitgliedern. Die haben diese Kontrollen zum Beispiel fast alle in ihren Tagesablauf sozusagen als feste Routine integriert. Das ist mit KI-Möglichkeiten heute natürlich noch viel toller. Also es kennt ihr auch, die ganzen Dinge, die es da in der Schüttung schon gibt und so weiter. In der Disposition kannst du dir die Bilder angucken. So, und das alles, diese Technik müssen wir halt begleiten mit guter, zeitgemäßer, auch etwas frecherer Kommunikation. Nicht diese verstaubte Abfallberatung aus den 80ern. Und das meine ich gar nicht böse, sondern dass man einfach neue Ansätze geht. Und klar, da wollen wir weitermachen. Ich glaube, da gibt es auch nach wie vor eine Daseinsberechtigung für uns. Und ganz klar, wenn das Thema Qualität stimmt, wie ich gesagt habe, wollen wir natürlich auf das Thema Masse. Ja. Da wird es aber, wie ihr schon gesagt habt, auch Widerstände geben aus anderer Richtung, weil man Mengen nicht verlieren will. Aber letztendlich muss man sagen, wenn wir Kreislaufwirtschaft voranbringen wollen, dann geht es halt letztendlich darum, den Bioabfall optimal zu verwerten und auch den kompletten Bioabfall zu verwerten. Das heißt also auch der, der leider heute immer noch in der Restmülltonne landet.
Ja.
Genau. Das ist unsere. Was denn? Sorry.
Das war doch ein tolles Schlusswort, sorry. Danke dir auf jeden Fall, Tanja, für den super interessanten Einblick in eure Arbeit, in das Thema Biomüllsammlung. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen, wo noch Potenziale sind, aber auch welche Maßnahmen offenbar funktionieren. Also ich drücke euch weiter die Daumen, dass das weiter erfolgreich läuft. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank dafür.
Danke. Danke. Schön, dass ich da sein durfte.
Oh, immer gerne. Sehen wir uns eigentlich auf der IFAD?
Ja, also wir sind ja nicht mit irgendwie Stand oder sowas da. Ihr wisst ja, unser Budget ist verdammt klein und so ein IFAD-Stand liegt außerhalb unseres Budgets. Aber ich werde wahrscheinlich persönlich irgendwie da sein.
Gut, dann
Dann
verabreden wir uns hiermit. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Dankeschön.
Ich danke dir, Julia. Bis bald. Du bist und bleibst für mich der weibliche Stern am männlichen Abfallwirtschaftshimmel in Deutschland.
Dankeschön.